Wir gehen heute weiter in unserer Predigt 3 in der Liebe Gottes leben durch den Johannesbrief. Und da sind wir jetzt beim zweiten Kapitel. Wir haben ja, glaube ich, nicht allzu viele Raucher da herinnen, aber ich glaube, das wird schon jeder irgendwo mal gesehen haben, diese Warnbilder und Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Und das Makabere dabei ist, dass sich viele ja gar nicht so sehr jetzt daran stoßen, dass man durch Rauchen vielleicht Lungenkrebs kriegen kann oder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder eine arterielle Verschlusserkrankung. Na, viele stoßen sich daran, dass da so grausliche Bilder drauf picken auf den Zigarettenschachteln, weil das schaut ja wirklich schier aus und das will man eigentlich auch gar nicht sehen. Und ja, so gehen wir oft so mit Warnungen um. Wir sehen eher die Warnung als Problem und nicht so sehr die Gefahr als Problem. Und uns Christen wird immer wieder vorgeworfen, ja, ihr Christen, ihr wollt immer nur Angst machen mit eurem Gerede über Teufel und über Tod und über die Hölle und über das Gericht Gottes. Seid doch ein bisschen freundlicher, habt doch ein bisschen nettere, fröhlichere Botschaften. Das ist das, was die Welt hören will. Und Wilhelm Busch, der evangelische Pfarrer, hat einmal dazu gesagt, es ist nicht die Frage, ob wir Angst machen wollen, sondern es ist die Frage, ob es einen Grund gibt, Angst zu haben. Und die Antwort ist ja, weil die Hölle ist real und man sollte wirklich möglichst alles daran setzen, nicht dort zu landen. Also nicht die Warnung ist das Problem, sondern die Gefahr ist das Problem. Und wer klug ist, der nimmt Warnungen vor möglichen Gefahren ernst und denkt drüber nach und handelt dementsprechend. Und in der heutigen Predigt über den ersten Johannesbrief geht es eben auch um ernsthafte Warnungen, die Johannes hier hat. Und da geht es um Irrlehrer, um den Antichristus, beziehungsweise um die Antichristen. Und er warnt davor. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum er überhaupt den Brief geschrieben hat. Und ich habe da jetzt drei Fragen dazu, die uns der heutige Bibeltext dann beantworten wird. Und zwar, wer ist der Antichristus? Wie erkennt man Antichristen generell? Und wie schützt man sich davor? Wir lesen da die Verse 18 bis 27 aus dem zweiten Kapitel. Wer ist der Antichristus? Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Die letzte Zeit, die Endzeit, die letzte Stunde. Das ist doch schon einige Zeit her, dass das geschrieben worden ist, so rund 2000 Jahre. Also relativ lange Zeit. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann wären es gerade einmal 2 Tage. Das ist dann wieder nicht so eine lange Zeit. Und wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anschaut, ist das ja so eingeteilt in verschiedene Epochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schulzeit oder nehmt das gerade durch. So Zeitepochen, da gibt es so die Frühgeschichte oder die Urzeit, da gibt es dann, ist auch wieder unterteilt in 4 Zeiten. Wer weiß das? Die Urzeit, da gibt es die Steinzeit, das ist die erste. Was kommt dann? Dann kommt die Kupferzeit, dann kommt die Bronzezeit und dann die Eisenzeit, genau. Und dann geht es weiter zum Altertum, Mittelalter und so weiter halt. Also, wenn man sich die ganze Menschheitsgeschichte anschaut, da liegt schon sehr viel hinter uns, das große Bild. Und jetzt sind wir eben in dieser letzten Zeitepoche, die letzte Zeit, die Endzeit. Und diese Zeit ist angebrochen mit dem Leben, mit dem Sterben, mit dem Auferstehen und mit der Himmelfahrt von dieser historischen Figur Jesus Christus. Und danach richtet sich auch unsere Zeitrechnung. Und wie lange jetzt diese letzte Zeitepoche dauern wird, das weiß Gott alleine. Johannes schreibt hier, ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird. Und es ist auch interessant, dass die Gemeinde damals wie auch heute nicht im Unklaren darüber war. Und es sind jetzt nicht ein paar Erlesene, die da Bescheid gewusst haben, sondern es war die ganze Gemeinde. Es ist kein Geheimnis, es wird diese Person, dieser Antichristus kommen. Und ich sage auch speziell Antichristus, meistens sagt man Antichrist, aber Antichristus, er ist primär gegen Christus gerichtet und er ist dann in zweiter Linie eigentlich gegen die Christen. Es ist wirklich ein Antichristus. Und es war die ganze Gemeinde unterrichtet darüber, über diese Gefahr. Und es ist auch interessant, dass diesen Begriff Antichristus nur Johannes verwendet und das auch gar nicht so oft, es kommt insgesamt 5-mal vor, aber er taucht da und dort auch in der restlichen Heiligen Schrift auf. Paulus nennt ihn zum Beispiel den Gesetzlosen, er meint aber damit dieselbe Person. Und da schreibt er im 2. Thessalonicher Brief, da kommen wir heute auch noch ein paar Mal drauf zurück, der Gesetzlose aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Und in der Offenbarung schreibt Johannes dann weiter, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Also er ist ähnlich wie ein Lamm, aber er redet wie ein Drache. Lamm ist eigentlich in der Bibel fast immer ein Bild für Jesus, das Lamm Gottes. Und was wir da sehen, ist einfach, dass der Teufel Gott nachmacht. Wir sehen da, könnte man sagen, die Fleischwerdung des Teufels. Er ahmt Jesus nach, er tritt auf wie ein Lamm, aber er redet wie ein Drache. Was bedeutet Anti eigentlich? Was versteht man unter Anti? Dagegen. Genau, das ist so das, was wir unter Anti verstehen. Also auch interessant, im Griechischen hat es noch eine zweite Bedeutung, nämlich anstelle von. Also es heißt gegen und anstelle von. Und der Antichristus tritt eben anstelle von Christus auf. Er ist, könnte man sagen, ein Ersatzchristus. Und er handelt und redet gegen die biblische, gegen die christliche Lehre. Im 2. Thessalonicher Brief hat Paulus da auch eine interessante Aussage, die ein bisschen rätselhaft ist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Nur muss der, der es jetzt noch zurückhält, vorher beseitigt werden und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Und da ist immer viel spekuliert worden und vermutet worden. Manche meinen auch, dass damit vielleicht Rom gemeint ist. Zumindest ist eine Deutung davon. Und das würde auch erklären, warum das ein bisschen geheimnisvoll geschrieben ist, weil man in puncto Rom jetzt nicht unbedingt so viel Aufsehen erregen wollte. Aber demnach wäre also der Aufstieg vom Antichristen mit direktem Zusammenhang mit dem Untergang vom Römischen Reich oder mit dem Untergang von Recht und Ordnung im Allgemeinen. Also Anarchie ist auf jeden Fall ein guter Nährboden für antichristliche Werte. Und es wird in dem Zusammenhang auch immer wieder spekuliert, welche Rolle da jetzt die römisch-katholische Kirche hat. Und das habe ich auch interessant gefunden, Calvin schreibt da ziemlich angriffslustig in seinen Institutionen, Daniel und Paulus haben vorausgesagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen werde, als einen hervorragenden Führer im Reiche dieses Menschen der Sünde betrachten wir den römischen Papst. Also das ist schon sehr konfrontierend. Ich bin eher ein bisschen vorsichtiger und auch wenn man jetzt die römisch-katholische Lehre genauer betrachtet, sieht man da schon sehr viel Ersatzreligion, was eigentlich mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Aber ich wäre da trotzdem ein bisschen zurückhaltend und würde eher davon abraten, dass man jetzt sagt, ja, die Katholiken sind alles Antichristen. Also das wäre wahrscheinlich kaum förderlich für niemanden. Und es wird da sehr viel spekuliert und es ist auch die Frage, welcher Tempel da gemeint ist. Ist es der Tempel in Jerusalem oder ist es der geistliche Tempel, die Gemeinde? Früher ist man eher davon ausgegangen, dass das alles auf die Gemeinde bezogen ist und der geistliche Tempel, aber seit der Gründung von Israel wieder im Jahre 48 nimmt Jerusalem und Israel immer wieder mehr eine größere Rolle ein, und von dem her wäre es nicht sehr abwegig, wenn wirklich im Tempel in Jerusalem noch einiges passiert. Aber eben diese volle politische Entfaltung vom Antichristen, das ist etwas, das steht noch aus, und ja, da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen. Und auch so in den letzten Tagen, jetzt sieht man wieder, was Israel und Jerusalem für ein Brandherd ist, und ich glaube, da wird noch viel passieren. Aber auch wenn eben dieser politische Führer, dieser Antichristus, noch wahrscheinlich in der Zukunft liegt, haben wir jetzt schon Vorläufer davon. Und ich glaube, dass das auch für uns jetzt, glaube ich, wichtiger ist, zu schauen, was bei uns in der Gegenwart alles passiert, als zu spekulieren, was vielleicht in der Zukunft sein könnte und wie das vor sich gehen könnte. Und Johannes schreibt hier mir auch: Inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Vorläufer, jetzt weniger politische Figuren, sondern eher geistliche Irrlehrer, aber mit dieser gleichen antichristlichen Gesinnung, die eine Ersatzreligion bringen und die gegen das Evangelium predigen. Und mir sind da so drei große Schwerpunkte oder drei Systeme eingefallen, wo man eben diese antichristlichen Werte sieht. Das erste sind Religionssysteme. Bischöfe, Priester, Erleuchtete, Propheten, Weise, die anstelle von Christus auftreten oder sogar vorgeben, ihn leibhaftig zu verkörpern. Und Jesus sagt in Matthäus 24, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ich glaube, dass da Religion wirklich eine große Gefahr ist für den einfachen, aber mächtigen Glauben. Das andere sind politische Systeme, und das sieht man auch immer wieder. Einst und jetzt Weltherrscher, die auftreten, selbstverherrlichend und fast wie Gott auftreten. Und das dritte sind Gesellschaftssysteme. Und es wird jetzt da keine große Überraschung sein, wenn ich sage, dass unsere westliche Gesellschaft nicht christlich, sondern antichristlich ist. Das sieht man einfach immer. Wir sind einfach eine säkuläre Gesellschaft, die mit Jesus nicht viel am Hut hat. Und ich habe da vor noch nicht so lange her mal auf YouTube so ein Kabarettprogramm angeschaut. Mache ich eigentlich gerne, weil es lustig ist, auch so bissig und sarkastisch und immer wieder so Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft und die Politik. Und der hat halt da geredet und das Publikum hat gelächelt und genickt und gelacht. Und plötzlich ist wie aus dem Nichts so die Aussage rausgekommen, außerdem ist er dafür, dass aus allen Schulen und Klassenzimmern die Kreuze entfernt werden. Religion hat in der Schule nichts verloren. Tosender Applaus. Aufgestanden, die Leute applaudiert. Und da haben wir gedacht, das ist wieder typisch für unsere Gesellschaft. Man kann über alles diskutieren, man kann verschiedene Meinungen haben, man kann darüber reden, aber wenn es um Jesus geht, dann sind sie geschlossen, weg mit ihm. Wir brauchen keinen Retter, der am Kreuz für uns stirbt. Wir machen das selbst, wir sind selbst für unser Leben verantwortlich, wir wollen das selbst bestimmen. Wir brauchen keinen Christus. Der letzte Akt der Menschheitsgeschichte ist eingeleitet worden. Und die Antichristen, die sind unter uns in der Gesellschaft. Da überrascht es uns eigentlich nicht. Aber was überraschend ist und was auch erschreckend ist, ist, was Johannes dann weiter sagt, woher der Antichristus kommt. Und da schreibt er, diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar wurde, dass sie nie zu uns gehörten. Und das ist das Erschreckende, dass von außerhalb Anfeindung kommt, ja, das ist man gewohnt, das weiß man, das ist normal. Aber diese Christusfeinde, die kommen aus der Gemeinde heraus, das sind Insider, die kennen sie aus. Und das ist, denke ich, die größere Gefahr, wenn es nicht von außen kommt, sondern von innerhalb der Gemeinde. Denkt man an Judas, den Verräter mit dem Kuss, ein engster Vertrauter, der sich dann so umdreht und gegen Jesus ist. Und Spaltungen in der Gemeinde sind generell fast immer schlecht. Ich sage fast immer, weil wenn es um Irrlehrer geht, dann ist es wirklich notwendig, dann ist es wichtig und dann soll und muss sich die Gemeinde von solchen trennen. Und in Matthäus 7 sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Und dann werde ich zu ihnen sagen, schreibt er dann weiter, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist auch wieder interessant, dass Jesus da den gleichen Begriff verwendet, den Paulus eben für den Antichristus verwendet, die Gesetzlosen. Wie erkennt man jetzt Antichristen? Johannes schreibt da weiter ab Vers 20, ihr habt aber vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten und durch diese Salbung wisst ihr Bescheid. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Wer ist nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Das ist der Antichristus. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Denn wer den Sohn leugnet, der hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Also wie erkennt man jetzt Antichristen? Die erste Voraussetzung ist die Salbung. Ihr habt aber vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten und durch diese Salbung wisst ihr Bescheid. Was bedeutet das? Salbung ist eigentlich vom Alten Testament her vorgesehen für Propheten, für Könige, für Priester, für Leute mit einer besonderen Aufgabe, die dafür vorbereitet wurden und geweiht wurden. Und in dem Zusammenhang steht auch immer die Gabe des Heiligen Geistes. Das war im Alten Testament so und ganz besonders dann im Neuen Testament. Und im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also diese neutestamentliche Salbung ist jetzt nicht mehr für bestimmte Personen, für bestimmte Aufgaben, sondern sie ist für all jene, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Jeder, der zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist und somit hat er auch die Quelle, um Antichristen entlarven zu können. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Also gerade deshalb schreibt Johannes, um sie da sicher zu machen und standhaft zu machen, in dem Wissen, das sie bereits haben. Es ist wichtig, dass sie das bereits haben. Es ist nicht so, dass sie dieses Wissen immer mehr sich aneignen müssen, sondern sie haben es bereits. Das ist deshalb wichtig, und das ist in den letzten Predigten auch schon ein paar Mal erwähnt worden, es hat damals diese Lehre der Gnostiker gegeben. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr dazu sagen, zu diesen Gnostikern, weil das eben damals eine große Gefahr war und die Auswüchse merkt man auch heute noch. Gnostiker, da hat es eine ganze Reihe von verschiedenen Strömungen gegeben, aber was sie vereint, ist diese Zweispaltung zwischen Körper und Geist. Und zwar die Ansicht, der Körper ist schlecht, der Geist ist gut. Und dieser übergeordnete Gott hat eben alles erschaffen, alles was geistlich ist, das ist ihm wirklich super gelungen, aber alles andere von der Schöpfung, das Körperliche, Menschliche, da hat er halt ein bisschen gepfuscht, das ist nicht so ganz gelungen. Also alles, was körperlich ist, das ist minderwertig, nicht gelungen. Und diese Lehre hat halt dann auch in die Gemeinde Einzug gehalten und war große Gefahr. Und viele neutestamentliche Briefe verteidigen eben das Evangelium gegen diese falsche Lehre. Und da hat es dann zwei große Richtungen. Wenn alles Körperliche schlecht ist, was bedeutet es dann? Da war dann das eine Extrem, dass die gesagt haben, ja, wenn das alles schlecht ist und eigentlich nicht wichtig ist, dann ist es völlig wurscht, was ich mit meinem Körper mache. Ich kann zügellos leben, in Ausschweifung, in Sünde, das mache ich alles nur mit meinem Körper und hat von dem her keine Bedeutung. Die anderen haben wieder gesagt, na, wenn der Körper schlecht ist, dann hasse ich meinen Körper. Ich verleugne meinen Körper, das führt dann zur Selbstkasteiung, zur Ablehnung, zu Verzicht auf alles, was Spaß macht oder was Vergnügen macht. Essen ist dann einfach nur mehr Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, aber es hat nicht zum Schmecken. Es ist so für den Körper und der Körper ist schlecht. Und der einzige Ausweg aus dieser Miserie zwischen Körper und Geist ist eben die Gnosis. Das ist dieses Geheimwissen, das eben nur Auserlesene haben und dieses Wissen will man sich eben aneignen. Also man will diese Unwissenheit und das menschliche Desaster überwinden durch Wissen, durch Erkenntnis und immer mehr Wissen. Da hat es dann so mehrere Stufen der Erkenntnis gegeben, so quasi eine geistliche Karriereleiter, die man halt dann versucht, immer weiter rauf zu klettern. Und Jesus ist in diesem Sinne ein Abgesandter Gottes, der uns eben diese Erkenntnis, diese Gnosis bringt. Er ist ein Erleuchteter, ein Vorbild und ihn versucht man jetzt nachzuahmen, ein Geistwesen. Und Johannes widerspricht eben dieser Lehre und das ganze Neue Testament widerspricht dieser Lehre und darum betont hier Johannes eben, wir haben die Salbung. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben dieses Wissen. Wir brauchen keine weiteren Salbungen, keine weiteren Geheimwissen. Alles, was es zu wissen gibt, was nötig ist zu wissen, das haben wir bereits. Es ist keine höhere Erkenntnis mehr notwendig. Und wir kennen das wahrscheinlich alle, dieses Gefühl der Unzufriedenheit, der Unzulänglichkeit. Vielleicht fehlt mir doch noch irgendwas. Vielleicht reicht der Glaube allein doch nicht, was könnte ich denn sonst noch brauchen? Vielleicht gibt es noch irgendeine zusätzliche Salbung, zusätzliche Geisteserfahrungen. Und genau da setzt eben diese gnostische Lehre an, dass immer noch was draufgesetzt wird. Und diese gnostische Lehre ist eben und war und ist eine große Gefahr für diese einfache, aber mächtige Lehre der Bibel, dass Jesus alleine reicht. Und Paulus hat in seinen Briefen einfach immer wieder auch gegen diese antichristliche Lehre geschrieben, für das einfache Evangelium gekämpft. Im Glauben wachsen, ja, das soll man, aber das bedeutet eben nicht, dass man da immer wieder was draufpackt, sondern dass man immer tiefer in diese gleiche und gleichbleibende biblische Lehre eintaucht, ohne sie zu verändern, ohne sie zu verwässern, ohne sie zu irgendwie zu ergänzen. Es gibt verschiedene Gaben, aber es gibt nur eine Salbung. Und das ist alles, was man braucht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eine Lüge. Und wir haben eben diese Salbung, wir haben den Heiligen Geist und dadurch können wir die Wahrheit kennen und mit der Wahrheit die Lüge entlarven. Wer ist nun der Lügner? Es ist der, der abstreitet, dass Jesus der Messias ist, der Christus. Das ist der Antichristus. Er lehnt nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater ab. Und das ist die Lüge schlechthin, die Gottessohnschaft von Jesus zu leugnen und abzulehnen. Jesus als Messias abzulehnen. Und eben in dieser gnostischen Sicht ist Jesus eben ein Abgesandter, ein Weiser, ein Erleuchteter, der uns auch die Erleuchtung bringt. Es wird auch abgestritten, dass Jesus hundertprozentig Mensch war, sondern er war ein Scheinmensch. Da gibt es auch diesen Begriff Dokretismus, das kommt von Scheinen. Er hat eben nur ausgeschaut wie ein Mensch, aber er war kein Mensch, er war Gott. Und da gibt es dann auch diese Theorie, dass der Geist Gottes bei der Taufe auf Jesus gekommen ist und kurz vor seinem Tod hat er ihn wieder verlassen. Also Jesus ist in dem Sinn nicht gestorben, sondern einfach nur diese wertlose menschliche Hülle von ihm. Das war die Lehre der Gnostiker und Ansätze davon finden wir auch heute wieder in der Esoterik, in der New Age Bewegung. Entdecke das Göttliche in dir, finde die Erleuchtung. Da gibt es dann auch verschiedene Stufen, wo man einfach immer weiter zu einer Mehrerleuchtung kommt. Und Jesus hat das vorgelebt und in seinen Spuren wollen wir ihm gehen und ihm nachahmen. Ich glaube, am schlimmsten sind Lügen, die sich mit Wahrheit vermischen. Und Lügner benutzen einfach gerne Wahrheiten, um ihre Lügen zu tarnen. Gott ja, natürlich. Wer glaubt nicht an Gott? Vielleicht nennt man ihn nicht Gott, sondern halt Universum oder höheres Wesen oder sonst irgendwie. Aber Namen sind ja eh nur Schall und Rauch, oder? Nein. Denn wer den Sohn leugnet, der hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Vater und Sohn gehören einfach untrennbar zusammen. Und bei Jesus, da scheiden sich eben dann die Geister. Und in Johannes 14 sagt Jesus: Solange bin ich nun bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. An Jesus führt kein Weg vorbei. Wer dem wahren Gott begegnen will, der muss Jesus begegnen. Und wird Jesu Tod am Kreuz zur Sühnung von unseren Sünden abgelehnt, dann kann man keine Rechtfertigung von Gott bekommen. Dann wird ein anderer Gott, aber nicht der Gott der Bibel, angebetet. Und einzig und allein durch Jesus kann der Mensch Frieden mit Gott bekommen und Rettung in Ewigkeit. Und es gibt eben nur diesen einen Vermittler, 100% Mensch und 100% Gott, Jesus Christus. Und das Merkmal von Antichristen ist also, dass sie nicht glauben, dass Jesus der Christus ist. Der Sohn Gottes, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist. So, das wissen wir jetzt. Wie schützen wir uns jetzt vor solchen Strömungen? Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Und so erfüllt sich seine Zusage: Wir haben das ewige Leben. So viel zu denen, die euch verführen wollen. Für euch aber gilt: Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt, und lebt mit Christus vereint. Wenn man die Gefahr kennt, aber nicht weiß, was man dagegen tun soll, kommt man nicht weit. Übrigens möchte ich auch warnen, dass man jetzt nicht quasi an jeden, der nicht an Jesus glaubt, so gleich als Antichrist bezeichnet, sondern Antichrist in dem Sinn sind wirklich Leute, die ganz bewusst andere Lehre verbreiten und ganz bewusst gegen Jesus reden und predigen. Und nicht Leute, die mehr oder weniger gleichgültig dem gegenüberstehen. Also wie schützen wir uns jetzt? Das Erste ist: Bleiben in der biblischen Wahrheit. Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. In dem bleiben, was man von Anfang an gehört hat. Es kommt nichts grundsätzlich Neues dazu. Die Bibel ist fertig geschrieben und alles, was wir wissen müssen, steht da drinnen. Wir wissen, was wir wissen müssen, und es gilt jetzt einfach nur, bei dem zu bleiben, bei der ursprünglichen Botschaft, beim geschriebenen Wort Gottes, bei der Bibel. Und wenn wir das tun, dann bleiben wir auch im Vater und im Sohn. Wenn ihr das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Und deshalb ist es wichtig zu lernen, biblisch zu denken und seine Bibel zu kennen. Nicht darauf zu achten, was die Traditionen sagen oder was andere Menschen sagen, sondern was das Wort Gottes sagt. Und wer da Kompromisse eingeht, der befindet sich am Glatteis. Und so erfüllt sich seine Zusage: Wir haben das ewige Leben. Es gibt viele religiöse Bewegungen, die erhoffen, das ewige Leben, aber das ewige Leben ist untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Und wir hoffen nicht nur auf das ewige Leben, sondern wir haben das ewige Leben. Und wir bleiben in der biblischen Wahrheit, im Sohn, im Vater und unter dem Schutz des Heiligen Geistes. So viel zu denen, die euch verführen wollen. Für euch aber gilt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt, und lebt mit Christus vereint. Durch den Geist Gottes, der in uns lebt, bekommen wir eine tiefere Einsicht in das Wesen Gottes. Und diese Liebe Gottes, die hält uns in der Wahrheit. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Brauchen wir dann überhaupt Lehrer in der Gemeinde? Brauchen wir überhaupt Predigten in der Gemeinde? Wenn der Heilige Geist uns das alles lehrt, brauchen wir das dann? Ja. Und das wird auch im Neuen Testament immer und immer wieder betont, die Wichtigkeit der Lehre und der Predigt. Und es gibt eben verschiedene Gaben und Lehre ist eine davon. Also Johannes schafft hier nicht die Lehre in der Gemeinde ab, sondern ganz im Gegenteil, er bekräftigt, wie wichtig es ist, dass man an der biblischen Botschaft, an der biblischen Lehre festhält. Und das gilt eben ganz besonders für Lehrer und für Prediger in der Gemeinde. Die Gemeinde braucht Lehrer und Prediger, die an dieser biblischen Wahrheit festhalten. Was wir nicht brauchen, sind irgendwelche Superchristen, die ganz besondere Einsichten haben, die mehr wissen als die anderen und die sich dann über das Wort Gottes hinwegsetzen. Man braucht kein anderes Evangelium, keinen anderen Christus und keinen anderen Geist. Und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist steht nie in Konkurrenz zum Wort Gottes. Und gerade der Umgang und die Beachtung vom Wort Gottes, das zeigt, ob der Heilige Geist in einem wohnt oder nicht. Was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, weder vor dem zukünftigen Antichristus noch vor gegenwärtigen antichristlichen Strömungen. Wir müssen nicht so wie die Maus vor der Schlange sitzen, starr vor Angst, fast hypnotisiert, unbeweglich, unfähig, irgendwas zu tun vor lauter Angst. Aber wir sollen die Zeichen ernst nehmen, wir sollen wachsam sein. Es wird in Zukunft sicher noch einiges auf uns zukommen, aber wir brauchen ja gar nicht so viel spekulieren, was in Zukunft vielleicht sein könnte, weil einfach in der Gegenwart schon genügend ist, auf das wir achten können und sollen. Falsche Christen, falsche Lehren, das ist etwas, mit denen haben die Christen und die Gemeinden seit Anfang an zu kämpfen gehabt und die Verführung wird zunehmen. Aber wir haben den Heiligen Geist. Durch ihn kennen wir die Wahrheit, wir sind versiegelt und gesalbt und mit dieser Wahrheit können wir den Lügen begegnen und sie entlarven. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen und lesen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser biblischen Wahrheit bleiben, dass wir bleiben im Sohn und im Vater und dass wir bleiben unter dem Siegelschutz des Heiligen Geistes. Und letztendlich erwarten wir Christus und nicht den Antichristen. Wir brauchen keine Angst haben, weder vor gegenwärtigen noch vor zukünftigen Antichristen. Und das Ende des Antichristen wird ganz und gar nicht rühmlich sein. Und Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also er wird einfach weggeblasen. Das ist alles. Und Johannes schreibt dann in der Offenbarung auch, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Wir erwarten Christus und nicht den Antichristen. In seiner Liebe wollen wir leben, zu ihm wollen wir schauen, von ihm wollen wir lernen und ihn erwarten wir. Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald. Amen.